zu einer weiteren Runde in unserem Chaos-Seminar. Heute mal wieder mit einem Nicht-Security-Thema, wobei wir schon in laufenden Planung sind. Ich denke, wir werden demnächst auch, demnächst werde ich dann immer mal wieder ein Sicherheitsthema anpacken zum Thema Websicherheit. Das sind alles so, ja, quasi Nebenprodukte meiner Vorlesungen, die ich an der Uni mache. Und dieses Semester lief eine Vorlesung zum Thema Web-Engineering, also alles, was sich rund ums World Wide Web dreht. Und wenn man also heute beim World Wide Web Konsortium schaut, was die so tun, dann ist ein wesentlicher Fokus ihrer Aktivitäten, der, oder vieles, was sie momentan machen, fällt eigentlich unter den Begriff Semantic Web. Vielleicht nochmal Frage so in die Runde, wer hat denn schon mal, oder wer kann sich denn unter dem Begriff Semantic Web irgendwas vorstellen, was so über das reine Wort hinausgeht? Ja, und das ist natürlich insofern relativ erstaunlich, als zumindest wenn man, wie gesagt, im World Wide Web Konsortium glaubt, dass Semantic Web sozusagen die nächste Revolution darstellt, so wie also das World Wide Web das Internet revolutioniert hat, so soll das das Semantic Web in der nächsten Stufe wieder machen. Und wie gesagt, ich versuche heute Abend ein bisschen zu erklären auf ein paar Folien, um was es sich dabei eigentlich handelt. Und danach kann dann, denke ich, jeder selber einschätzen, ob die nächste große Revolution kommen wird oder nicht. Wer dann später ein bisschen tiefer einsteigen will, hier einfach, also die Folien kommen dann auch ins World Wide Web und nicht ins Semantic Web. Und da kann man nachschlagen, ein paar Bücher zu dem Thema. Ja, eins ist mein Lieblingsverlag, wobei das schon ein bisschen älter ist. Das hier ist ein Buch, das ist aktueller, ist allerdings ja, von jemandem geschrieben, der nicht so tief in die Technologie reingeht. Das hier findet man eher so die Technologien beschrieben, hier eher so die Konzepte. Ansonsten gibt es hier online auch eine ganze Reihe ganz ordentlicher Ressourcen zu dem Thema. Ja, fangen wir mal an, schauen erstmal, was hat es mit diesem Semantic Web eigentlich auf sich. Semantic Web ist genauso wie das World Wide Web ein Kind von Tim Berners-Lee oder Sir Tim, wie die Zeitungen heutzutage schreiben, nachdem er geadelt wurde. Und im Prinzip treibt er damit die Idee weiter, die er schon vor der Entwicklung des World Wide Web hatte. Also es ist nicht was komplett Eigenständiges, sondern er will eigentlich das World Wide Web dahin entwickeln, wo er es von Anfang an schon haben wollte. Also kein eigenes Web, sondern eine Erweiterung des momentanen, so kann man es also hier nachlesen, bei dem eben Informationen nicht nur für Menschen lesbar irgendwo abgelegt werden in Form von HTML-Seiten, sondern die Informationen so strukturiert werden und mit einer Bedeutung versehen werden, dass also Computer in gewissen Grenzen auch mit diesen Daten was anfangen können und mit diesen Daten auch ja, umgehen und kooperieren können. Das Zitat hier stammt aus dem Artikel in Scientific American, die entsprechend deutsche Ausgabe Spektrum der Wissenschaft, da erschien dieser Artikel dann im Juli 2001 und das ist so der, gilt so als der Initialartikel zum Semantic Web, also da wurde das erste Mal außerhalb des World Wide Web Konsortiums wirklich wahrgenommen oder außerhalb der entsprechenden Forscherwelt. Wir, so bei uns in der Abteilung, sind das erste Mal im Thema Semantic Web in Kontakt gekommen im Jahr 2000. Da gab es, es gibt jedes Jahr eine World Wide Web Konferenz, da gab es die W10, die World Wide Web Konferenz Nummer 10 in Hongkong. Und da hatten wir in einem ganz anderen Kontext ein Paper und waren dann also auf der Konferenz und da ging der Hype eigentlich so in der Forschungswelt los. Tim Berners-Lee hat die Parole ausgegeben, Semantic Web ist die Zukunft und natürlich haben sich alle die ausgebildeten Hilfe das Thema Semantic Web gestürzt. Vielleicht eine kleine Anekdote am Rande. Das Paper, was wir da hatten, hatte zu tun mit Schutz von Webservern vor Distributed Denial of Service Angriffen. Und der Vortrag war am 8. Februar. Und am 7. Februar war also 7. Februar 2000 war der erste groß angelegte Angriff auch distributed in einem Service-Angriff im Internet, wo also Server wie Yahoo und Co. die Flügel gestreckt haben. Das haben wir dort natürlich nicht mitbekommen. Da Netz gab es da, also so Wireless LAN oder so gab es da nicht und Zeitung ist natürlich auch nicht. Man kann sich das so vorstellen, WWW-Konferenzen sind einige tausend Leute auf der Konferenz, riesige Säle, wir sind in so einen Vortrag gekommen, das Saal war brechend voll. Also hat wirklich keine Maus mehr reingepasst, wir haben uns alle gedacht, hoppla, so interessant ist von uns auch wieder nicht, was wollen die alle hier? Und Vortrag gehalten, danach steht jemand auf, hält die Hong Kong Post hoch, Titelseite, Yahoo, das so viele Dinge, Server-Attack und so weiter. Aha, okay, dann war alles klar. Danach sind also die irgendwelche Regierungsfuzis und Co. alle aufgießen wollten, alle unsere Software haben. So kommt man zu Erfolgen, vollkommen unverhofft. Anyway, also wie gesagt, da ging es mit dem Semantic Web eigentlich richtig los. Es gab dann später auch noch eine Reihe anderer Artikel, die im Wesentlichen immer wieder herausheben, dass die Informationen in diesen Dokumenten für Maschinen lesbar sein sollen. Und die Behauptung ist eben, die Informationen in heutigen Dokumenten sind es nicht. Kann man sich relativ leicht in einem Beispiel veranschaulichen. Ich habe hier einen Ausschnitt aus einer Webpage. Der eine oder andere hier erkennt vielleicht das Layout, das ist von Arlt. Und da gibt es ja Listen mit irgendwelchen Bauteilen, die man da kaufen kann. Das angenommen, ich will für meinen Rechner eine neue CPU, dann schaue ich danach, suche mir irgendwas aus, klicke drauf, füge ein paar Daten ein und dann habe ich das Ding bestellt und es wird mir vielleicht zugeschickt. Die Informationen, wenn ich mir das mal in Source Code anschaue, sind mir schon liegen auf dieser Webseite eigentlich vollkommen unstrukturiert vor. Also ich habe auch schon was im HTML Source, CPU, AMD 3700+, und so weiter. Für mich ist schon klar, was da dahinter steckt. Für einen Computer hat er natürlich überhaupt keine Chance, da irgendwas an Informationen rauszuholen. Der steht also ziemlich ratlos da. Und genau das soll das Semantic Web ändern. Das Semantic Web besteht aus dem heutigen Web, also die Daten bleiben alle als immer erhalten, wie sie sind, aber sie werden um zusätzliche Informationen angereichert. Das heißt, zu diesen Daten auf dieser Webseite, die dann eben dargestellt werden, kommen neue Informationen hinzu. Diese neuen Informationen, diese Zusatzinformationen über so eine Webseite, die nennt man auch Metadaten, und die werden ausgedrückt in einer eigenen Sprache, die nennt sich RDF. RDF ist ein XML-Dialekt. Ich habe schon mal einen Vortrag gehalten, was XML eigentlich ist, und also eine XML-Anwendung. Und da wird dann einfach hier mal ein Ausschnitt, wie sowas aussehen könnte, wird dann beschrieben, es gibt also hier eine Beschreibung über irgendwas, was durch die URI beschrieben wird, oder kann man URL sagen, allgemein ist dieses Konzept der URI, irgendwas, was also diesen Namen hier hat, und darüber gibt es also zum Beispiel jetzt die Information, das Ding hat einen Hersteller, dieser Hersteller heißt Advanced Micro Devices, hat einen Chip, AQ64, hat eben einen Sockel, hat eine bestimmte Anzahl Level 2 Cache, bestimmte Größe Level 2 Cache, bestimmte Frequenz und so weiter und so fort. Und in dem Moment, wie ich das so strukturiert aufschreibe oder notiere, kann der Computer eben plötzlich was mit anfangen. Weil jetzt kann ich dem Computer sagen, du such mir doch mal CPUs raus, die zum Beispiel in meinen Sockel auf meinen Network passen. Das wäre halt vorher aus diesem ganzen Datenkonglomerat und der HTML-Seite einfach nicht möglich gewesen. Das heißt, dieses Semantic Web soll neue Möglichkeiten schaffen, Wissen, Daten, Fakten im World Wide Web zu repräsentieren. Da gibt es eine ganze eigene Wissenschaftsdisziplin, die sich eben dieser Knowledge Representation beschäftigt. Bisher gibt es das auch schon. Es gibt alle möglichen Expertensysteme, die genau solches Wissen, zum Beispiel wie bei einem Computer zusammen oder welche Medikamente passen auf welche Krankheiten, die genau solches Wissen repräsentieren. Das, was an Semantic Web ist, eigentlich dazu kommt, ist genau die Idee, das nicht mehr irgendwo zentral in einem Expertensystem verfügbar zu machen, sondern das Ganze eben verteilt, dezentral unorganisiert. Das ist gleich wie beim World Wide Web. Das World Wide Web ist das erste Hypertext-System, das es auf der Welt gibt oder gab, und es ist beileibe nicht das Beste, im Gegenteil. Es gibt also, als Berners-Lee's World Wide Web entwickelt hat, hat er ein Paper an einer Konferenz eingereicht und hat es also mit dem Ergebnis zurückbekommen von den Reviewern, vollkommen uninteressant ist es, World Wide Web gibt es alles schon längst erforscht. Sie haben ihn dann eingeladen, dass er eine Demo machen darf, dass es als System so zeigen darf. Und so ähnlich ist es mit dem Semantic Web. Im Prinzip ist dann nichts Aufregendes dabei, Wissensrepräsentation, Expertensystem gibt es alles schon. Das eigentlich revolutionär ist, dass diese Daten nicht mehr irgendwo an einer Stelle gesammelt sind, sondern dass sie kreuz und quer wild verteilt sind. Jeder kann Daten schreiben, jeder kann Fakten schreiben, so wie in einem World Wide Web in jeder Hypertext-Seiten schreiben kann, die irgendwo auf dem Server klatschen und mit Mins verbinden. Ja, und genauso wie beim World Wide Web, viele gesagt haben, das kann ja nicht funktionieren, keine zentrale Kontrolle, jeder schreibt irgendwelchen Müll. Das Ganze gibt das totale Chaos und die totale Unordnung. Es wird also am Ende vollkommen unbrauchbar, dieses World Wide Web. Genauso sagen heute natürlich viele Leute, dieses Semantic Web, das kann ja dann nicht funktionieren. Jeder schreibt irgendwelche Fakten, irgendwelche Informationen, stellt die irgendwo hin, wie soll man die denn überhaupt finden, wie soll man das Wahre vom Falschen unterscheiden und so weiter. Ja, und ob das funktioniert oder nicht, das wird man so ähnlich wie beim World Wide Web halt einfach abwarten müssen, was am Ende rauskommt. Wenn es funktioniert, dann wird es eine ganze Reihe von neuen Anwendungsmöglichkeiten ergeben, zum Beispiel bessere Suchmöglichkeiten. Ich kann dann beispielsweise so eine Anfrage an mein System stellen, ich suche die schnellste CPU, die auf mein Mainboard passt und weniger als 150 Watt Stromverbrauch hat. Und so ein System, das würde Bert vielleicht als intelligenten Agenten bezeichnen, das kann dann zum Beispiel in meiner Datenbasis nachschauen, ja, was habe ich denn überhaupt gerade für ein Mainboard bei mir installiert, schaut dann beim Hersteller nach, dieses Mainboard, was hat es denn überhaupt für Spezifikationen, was verträgt es denn an CPU, an Taktfrequenz und so weiter, sucht dann die passenden CPUs raus, schaut mit Datenblättern der Hersteller nach, wie viel Stromverbrauch haben die und schlägt mir am Ende vor, du kauf doch die und wenn du jetzt da drauf kriegst, dann bestelle ich die gleich für dich. Das ist so eine der Ideen, die dahinter steckt. Dann ganz allgemein geht es nicht mehr nur um Suchmöglichkeiten, sondern Unterstützung bei Alltagstätigkeiten. In diesem Artikel in Scientific American beschreibt Berners-Lee und seine Co-Autoren ein Szenario, da geht es also darum, die Mutter wird krank und man will also einen Arzttermin organisieren und sagt dann also seinem Softwareagenten, du organisier doch mal einen Arzttermin bei einem Arzt, aber bitte nur zu Zeiten, weil ich muss da mit, wo ich also Zeit habe, wo ich frei habe und vielleicht nicht am anderen Ende der Stadt oder zumindest nicht am anderen Ende der Stadt, wenn ich also da bin im Berufsverkehr, wenn ich durch die Stadt fahren müsste, sondern vielleicht nur zu irgendwelchen Zeiten, also weniger los ist. Also all solche Sachen sollen Rechner einmal leisten können. Und dazu braucht es eben zwei Bausteine. Einer müssen die Dinge irgendwie intelligent werden, das ist Aufgabe der KI, da kümmern wir uns jetzt nicht drum. Ob sie das jemals werden, da gibt es viele Leute, die da sehr skeptisch sind. Aber das Zweite ist eben diese Informationen, anhand derer diese Systeme dann intelligente Schlüsse ziehen können, die müssen halt auch verfügbar sein. Und genau das, diesen einen Baustein, den liefert das Semantic Web. Semantic Web beschäftigt sich also jetzt nicht damit, wie mache ich meine Rechner intelligenter oder so, sondern wirklich nur, wie bringe ich diese Informationen weltweit verfügbar irgendwie ins Netz. Es baut, oder um das zu leisten, arbeiten verschiedene Technologien zusammen. Es fängt also an, ganz unten, alles baut auf XML auf, Wunder, alles, was das U3C heutzutage macht, baut auf XML auf. Dann wird XML-Schema verwendet, um einfache elementare Strukturen zu beschreiben, wie solche XML-Dokumente aufgebaut sein dürfen, die dann später da verwendet werden. Ja, und der eigentliche Kern des Semantic Web ist dieses RDF. Da werde ich mal noch ein bisschen was dazu sagen. Diesem RDF beschreibe ich eben ganz genau diese Fakten, diese Aussagen über die reale oder die virtuelle Welt. Damit ich diese Aussagen nicht irgendwie kreuz und quer treffen kann und nachher das System wieder nichts damit anfangen kann, treffe ich diese Aussagen anhand von vorgegebenen Vokabularen. Ich muss zum Beispiel, wenn ich diese CPU beschreiben will, muss ich irgendwo mir ein Vokabular ausdenken, wie ich eine CPU beschreibe. Da kommen dann solche Sachen vor wie Sockel, Takt, Frequenz und so weiter und so fort. Und wie so ein Vokabular aussieht und wie ich dann damit Aussagen formulieren kann, das beschreibe ich mit ADF-Schema in einer relativ einfachen Version und dann ein bisschen ausgeprägter mit OWL. Das ist eine sogenannte Ontologiesprache, also Ontologie ist sozusagen das vorliegende Wort für Vokabular. Das heißt, hier werden dann eben Bedeutungen festgelegt, mit welchen Begriffen ich da agieren kann. Ja, bis hierhin ist es eine passive Beschreibung von Fakten und man muss sich natürlich mit diesen Fakten irgendwas machen. Ich kann zum Beispiel anhand von diesen Fakten logische Schlüsse ziehen, Beweise führen. Ich habe vorhin an einem Projekt gearbeitet noch und habe mir beispielsweise so ein RDF-Vokabular überlegt, mit dem ich Positionsinformationen beschreiben kann. Ich kann also zum Beispiel damit dann beschreiben, ich befinde mich hier in Deutschland, ich befinde mich an der Uni Ulm, ich befinde mich innerhalb der Uni Ulm im Gebäudekreuzung 27 und da im Raum H20. Solche Dinge kann ich dann beschreiben. Ich kann damit auch beschreiben, ich befinde mich auf der A7 oder ich befinde mich auf der A8 oder auf der B30 Richtung Friedrichshafen. Und so ein System könnte zum Beispiel später mal, solche Daten könnten später mal von einem Navigationssystem verwendet werden. Dieses Navigationssystem kriegt vielleicht anhand von einem Lokalisierungsdienst in RDF die Information, ich befinde mich jetzt auf der B30. Und kriegt dann beispielsweise aus einer anderen Quelle, welche vielleicht einfach allgemeine Fakten über das deutsche Straßensystem liefert, Informationen auf der B3, auch auf Bundesstraßen gilt Tempobeschränkung 100. Dann könnte mir mein Navigationssystem den Hinweis liefern, du befindest dich jetzt auf einer Bundesstraße und hast also die Tempobeschränkung 100 einzuhalten. Das ist ja in Deutschland vielleicht ein bisschen langweilig. Wenn man im Ausland unterwegs ist, könnte man das mitunter manchmal brauchen. Also mir geht es gelegentlich so, dass ich dann irgendwo im Ausland durch eine Ortschaft fahre und mich frage, war hier nochmal 50 oder gilt hier eine andere Tempobeschränkung? Sowas könnte so ein System dann liefern.
Ist es richtig, dass es nur funktioniert, wenn alles gleiche OWL verwenden?
Das funktioniert nur dann, hast du richtig erfasst, wenn man sich auf bestimmte Vokabulare einigt. Da wird auch dran gearbeitet in verschiedenen Bereichen und dann später auch Beispiele sehen. Allerdings, und das ist auch sehr deutlich im W3C klar, wird nie die ganze Welt das gleiche Vokabular verwenden. Das fängt schon damit an, dass ich vielleicht ein Vokabular verwende, welches aus deutschen Begriffen besteht, Amerikaner vielleicht ein Vokabular aus englischen Begriffen. Was ich dann machen muss, ist, ich muss Äquivalenzen definieren. Wenn ich zum Beispiel einen deutschen Adresse habe und da taucht dann das Element Straße auf und irgendwo anders im englischen Vokabular taucht das Element Street auf, dann kann ich auch mit OWL solche Äquivalenzen definieren. Ich kann zum Beispiel sagen, die beiden sind äquivalent.
OWL-Compliant.
Ja, das geht rein auf Basis dieser Sprachkonstrukte, wird das dann definiert. Natürlich muss dann die Anwendung, die dahinter steckt, auch noch diese Äquivalenzen auswerten. Aber ja, an dem Punkt ist man heute noch nicht so wichtig, dass also solche Anwendungen tatsächlich schon laufen. Da ist vieles noch Mission in der Richtung. Da wird momentan, also wie gesagt, eher noch an den Grundlagen gearbeitet. Also heute ist man an dem Punkt, dass so bis hierher die Sachen einigermaßen standardisiert sind. Und ja, hier oben, da wird noch viel diskutiert. Wie gesagt, das ist diese Schicht, ich ziehe irgendwelche Schlüsse aus den Fakten, die ich kenne. Und die nächste Ebene, die ist noch nebulöser im Moment, wenn man sich überlegt, ja, wie definiere ich jetzt eigentlich in diesem Kontext Vertrauensaussagen? Also beispielsweise, wie definiere ich, welchen Aussagen ich vertrauen will und welchen Aussagen will ich nicht vertrauen. Ich will sicherlich nicht, dass in so einem automatischen Schließer automatisch alles, was irgendwie im Web an ADF gefunden werden kann, ausgewertet wird. Weil dann schreibt irgendjemand, irgendein Anführungszeichen Idiot, schreibt dann eine Aussage, aufgrund deutschen Bundesstraßen gilt eine Tempobeschränkung auf 140, ich dann also mit 140 über die B30 und plötzlich macht es Blitz. Also da muss es doch irgendwie dann nochmal eine Schicht geben, wo man das Ganze also ein bisschen kontrolliert. Ja, und über einige dieser Schichten will ich jetzt im Weiteren mich noch ein bisschen auslassen. Einerseits, wie gesagt, mal RDF vorstellen, weil das ist das, was heute auch tatsächlich in vielen Bereichen schon verwendet wird. Hinter RSS, also diesem Rich Site Summary, steckt RDF, hinter Teilen von der Mozilla User, von dem Mozilla User Interface steckt RDF, und es gibt eine ganze Reihe weiterer Beispiele, wo es tatsächlich verwendet wird. Dann machen wir einen kleinen Ausflug Richtung Ontologie und erzählen ein bisschen, was wird das Ganze angewendet, und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende. RDF steht für Resource Description Framework. Ja, dient eben zur Beschreibung von Ressourcen, und Ressourcen ist alles, also ist beim W3C alles, was irgendwie über die URI spezifiziert werden kann. Das müssen nicht Webpages sein, über die URI kann ich auch nach Bastakel spezifizieren. Der braucht bloß einen eindeutigen, einheitlichen String, http://nachbar.de/Bastakel, und damit ist er eindeutig identifiziert, eindeutig benannt. RDF soll eben von Maschinen gelesen werden können, einfach deshalb, weil es eine einfache Struktur hat. Maschinen haben Probleme, allgemeinsprachliche Sätze zu verstehen. Einfach deshalb war mir mitunter ein bisschen kompliziert formuliert, und wie man gerade merkt, kann ich also durchaus mehreren Iterationen mehrere Sätze so ineinander schlachten, dass ein Computer unheimliche Probleme hätte, da irgendwas zu verstehen, sofern er mich überhaupt erstmal so weit parsen kann, dass also die Sprache erstmal in Form von Worten versteht. Deshalb ist RDF viel einfacher gebaut. Wenn wir gleich noch sehen, RDF besteht immer nur, hat quasi nur Sätze, die aus drei Elementen bestehen: Subjekt, Prädikat, Objekt, und da muss alles drin sein. URIs, habe ich schon gesagt, alles wird durch URIs definiert. Diese Subjekt, Prädikat, Objekt kann ja auch als Eigenschaften Wertepaare beschreiben. Das heißt, eine Ressource hat eine bestimmte Eigenschaft, und diese Eigenschaft hat einen bestimmten Wert. Beim W3C heißt es dann Resource Property and Value. Das heißt, eine Ressource, zum Beispiel Nachbarsdackel, hat eine Eigenschaft, Fellfarbe, und die hat einen Wert, Braun. Das wäre jetzt also ein Beispiel für eine RDF-Aussage. Alternativ verwendet man auch die Begriffe Subjekt, Prädikat, Objekt. Dackel Subjekt, Prädikat hat Fellfarbe, Objekt Wert Braun. Wobei eben der Unterschied jetzt der ist, im Vergleich zu anderen solchen Aussagesystemen, im Semantic Web und bei RDF wäre jetzt Braun nicht einfach nur ein String, sondern würde eine URI stehen, die zum Beispiel, keine Ahnung, auf einen Namensraum, auf einen Domain, Pantone zum Beispiel, zeigt es irgendwo, wo definiert ist, was ist Braun. Das war jetzt nicht politisch gemeint, die Frage, die Farbe, nachdem also heute irgendwie an die 100 Mails in der CCC-Mailingliste zu einem entsprechenden Thema hin ein paar Leute gelacht haben. Gut. Das Ganze wird, ich brauche natürlich für dieses RDF irgendeine Notation, da gibt es verschiedene, einige von das XML, und das sehen wir alles gleich. Also, RDF schreibt solche Fakten als Triple der Form Resource Property Value oder Subjekt Prädikat Objekt. Ich kann das Ganze als Graph zeichnen, Subjekt, File, Schrift oder File, hat Autor, Objekt, in dem Fall geht es um ein Buch, das Buch hat einen Autor, und der Autor bin zufällig ich. Ich kann es auch in einer textuellen Version schreiben, als sogenannte N-Triples, oder es gibt auch sogenannte 3-Triples. Buch, Komma, hat Autor, wobei das Haken lässt man oft weg, Komma, Frank Kabel. Ich flackere das ein bisschen. Oder ich kann das Ganze in den XML hinschreiben. In XML sieht es dann ungefähr so aus: Description über, das hier ist eine URI für dieses Buch, und das wäre das Property, Autor, und das wäre der Wert. Wobei man, wie gesagt, dann auch für den Wert eigentlich nicht String schreibt, sondern wieder eine URI. Ja, ich kann natürlich über eine Ressource nicht nur eine Aussage treffen, also hier über diese Ressource, wunderbar. Kann ich auch mehrere Aussagen treffen, die kann ich einfach direkt hintereinander schreiben, muss ich jedes Mal Description schreiben. Ansonsten tauchen hier XML-Namensräume auf, da kann ich jetzt nicht wirklich im Detail drauf eingehen, das ist wieder ein Konzept für sich, was ein bisschen länger zu erklären werde. Man kann sich einfach vorstellen, es gibt mehrere Vokabulare, wo der Begriff Autor irgendwie vorkommen kann, und an diesem Begriff Autor, das Vokabular Autor eindeutig zu definieren, muss ich das dem Namensraum zuordnen. Diese Namensräume sind wieder durch UIDs definiert, und diese UIDs, die kürze ich hier unten mit diesem Präfix LNER. Also eigentlich steht hier unten http www.giev.de/lni/autor. Und wie gesagt, das sind alles nur UIDs, da muss also nicht irgendwie da was dahinter liegen, was ich mir mit HTTP dem Protokoll tatsächlich holen kann. Dann so mache ich das jetzt über diese eine Ressource insgesamt 4 Aussagen. Momentan alles noch mit sogenannten Literalen, also irgendwelchen Strings, irgendwelchen direkten Werten. In Wahrheit würde man das, wie gesagt, so machen, dass man hier Verweise auf andere Ressourcen macht in Form von UIDs. Und in dem Fall wäre also http://target.net/frank sozusagen die URI, die mich repräsentiert, in Semantik wird. Jetzt kann ich natürlich auch über diese Ressource, die mich hier repräsentiert, weitere Aussagen machen, zum Beispiel Vorname, Nachname, oder ich kann sagen, ich bin also irgendwo wohnhaft, habe also eine Adresse und so weiter und so fort. Und indem ich also sehr viel solche Aussagen mache, entstehen sogenannte Faktennetze. Und dann sind wir wieder beim Web. Das heißt, wofür das World Wide Web irgendwelche Webseiten über Hyperlinks vernetzt hat, vernetzt sozusagen RDF-Ressourcen oder Aussagen über Ressourcen. Ja, hier nochmal mit einem Beispiel, so was ein bisschen mittendrin aussehen könnte. Ich habe hier nach wie vor diese Aussage über dieses Buch, das also mehrere Autoren hat, in der Reihe erschienen ist. Hier ist diese Aussage, ist diese Beschreibung über dieses Buch zu Ende, und ich kann es einfach anfangen, weitere Sachen zu beschreiben. Hier mache ich jetzt eine Beschreibung über diese Person, die da dahinter steckt. Name, Vorname. Hat eine Adresse, die Adresse ist wiederum eine Ressource, wobei die hier jetzt keinen Namen bekommt, deshalb ist es ein sogenannter anonymer Knoten oder B-Node. Und da geht es also dann entsprechend weiter. Was man jetzt an der Stelle sieht, hier, ist eine Verknüpfung da zwischen dieser Aussage, wo also dieses Kardinal-Frank als Objekt fungiert, und diese Aussage, diese Aussagen von hier unten, wo ich also als Subjekt fungiere. Und das ist genau der Punkt, wo also RDF über die Mächtigkeit von XML hinausgeht. In XML gibt es diese Querbeziehungen, die ich über UIDs herstelle, gibt es die nicht, sondern in XML müssen alle Datenstränge hierarchisch geordnet sein. Und mit RDF kann ich eben auch Dinge ausdrücken, Beziehungen ausdrücken, die ich mit XML so sonst nicht ausdrücken kann. Einfach weil ich hier eben Beziehungen über UIDs quer über die Struktur von diesem XML-Dokument realisieren kann. Es gibt eine ganze Reihe weiterer Elemente, aber ich denke, die da brauche ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Was vielleicht interessant ist hier unten, es gibt abkürzende Schreibweisen. Also kaum ein RDF-Dokument sieht tatsächlich so aus, wie ich also das jetzt gerade gezeigt habe, sondern es gibt zum Beispiel hier die Möglichkeit, solchen Ressourcentypen zu geben. Also ich habe hier eine Beschreibung wieder über die URI, die mich identifiziert, und ich sage hier, diese Beschreibung hat einen Typ, und dieser Typ ist auch wiederum beschrieben durch eine URI, dann wäre das also eine Person, und ja, diese Ressource hat also nicht nur einen Typ, sie hat auch ein weiteres Attribut, nämlich Nachnamen, und dieser Nachname hat den Wert Kali und so weiter und so fort. Und jetzt kann ich also das hier abgekürzt schreiben in der Form. Wenn ich also hier direkt Person schreibe, also den sozusagen die Klasse, zu der diese Ressource hier gehört, dann ist das äquivalent zu einer Beschreibung mit einem entsprechenden Typ. Und meistens sieht man also das Ganze so geschrieben. Ja, es gibt noch weitere Sachen, ich kann Data Types vergeben, ich kann zum Beispiel sagen, dass also ein bestimmter Wert, in jedem Fall hier dieser String, zum Beispiel das Datum interpretiert werden muss und so weiter. Das sind immer Feinheiten, so tief können wir jetzt an der Stelle auch schon aus Zeitgründen nicht reingehen. Ja, das ist also RDF, wie gesagt, nicht besonders aufregend. Mit RDF beschreibe ich solche Aussagen in Form von solchen drei Tupeln. Schön. Jetzt kann natürlich jeder hergehen und kann kreuz und quer wild sich irgendwelche Tupel ausdenken, irgendwelche URIs verwenden, irgendwelches Vokabular verwenden. Am Ende, das hat Alex vorhin schon so ein bisschen angedeutet, verwendet jeder sein eigenes Vokabular, wir sind in Babylon angekommen, keiner versteht mehr den anderen. Das kann es natürlich nicht sein, sondern wir müssen das Ganze so weit standardisieren, dass wir die Möglichkeit haben, dass auch Dokumente ausgetauscht werden. Da finden Sie im RDF-Schema in der ersten Instanz, dass mir eine Art Typsystem aufbauen kann. Ich kann also Klassen definieren, zum Beispiel die Klasse Person und kann dann sagen, diese URI, die mich selber beschreibt, die ist vom Typ Person. RDF-Schema ist selbst wiederum RDF, also genauso wie ich bei XML-Schema XML-Dokumente mit XML beschreiben kann, kann ich also auch mit RDF-Schema RDF-Dokumente durch RDF beschreiben. Es gibt ein einfaches Vererbungsmodell, das heißt, ich kann zum Beispiel aus der Klasse Person vielleicht die Klasse Mann und Frau ableiten. Das wäre so ein einfaches Vererbungssystem. Beispiel. Bleiben wir wieder bei diesem Beispiel, wir beschreiben eine Person. Dann definiere ich hier zum Beispiel eine Klasse Person. Ich sage, dass diese Klasse im Kontext dieses Namensraums, dieser Visitenkarte definiert ist. Ich sage, es ist eine Unterklasse einer allgemeinen Ressource. Das ist die Ressource sozusagen die allgemeine Oberklasse von allen anderen Klassen. So ähnlich wie Java dann auch steckt bei der Programmiersprache Java. Ich kann noch einen Kommentar angeben, der einfach beschreibt, was steckt hinter dieser Klasse. Ich kann auch ein Label angeben, falls ich zum Beispiel irgendwo eine Anwendung mal einen Wert für eine Person eingeben muss, dann wird halt dieses Label angezeigt. Dann definiere ich ein Property, also eine Eigenschaft. Diese Eigenschaft, das ist ja durch die Domain angegeben, ist nur für Personen gültig, also nur Personen haben Vornamen. Genauso kann ich Nachname, Geburtstag etc. definieren. Dann definiere ich eine weitere Eigenschaft wohnhaft, also eine Person ist irgendwo wohnhaft. Und hier gebe ich an, als Wert dieser Eigenschaft wohnhaft dürfen Adressen auftauchen. Diese Klasse Adresse wird hier unten weiter definiert und so weiter und so fort. Also ich kann, wie man sieht, auf einem relativ einfachen Level ein Klassensystem aufbauen. Dieses Klassensystem besteht aus Ressourcen und es besteht aus Eigenschaften. Und ich kann sagen, welche Ressourceklasse darf welche Eigenschaften haben. Und dann kann ich einfach wieder über entsprechende Namensräume eben dieses RDF-Schema einbinden und kann dann hier also meine Personen schreiben, jemand anderes, der das gleiche RDF-Schema verwendet, könnte auch Personen schreiben und eine Anwendung, die dann solche Personenbeschreibungen verwendet, ist sich dann hinreichend sicher, dass er also tatsächlich mit diesem Vokabular was anfangen kann. Ja, wenn wir schon sagen, Anwendungen und was damit anfangen, dann sollten wir uns vielleicht mal anschauen, welche Anwendungen tatsächlich, also was man tatsächlich mit RDF machen kann. Fangen wir mal hiermit an. C3C bietet einen RDF-Validator an, genauso wie es einen HTML-Validator, einen CSS-Validator und andere gibt. Da kann ich einfach mal prüfen, ist das, was ich dann RDF geschrieben habe, überhaupt gültiges RDF. kann hier so eine URL eingeben, die auf so eine RDF-Datei zeigt, oder kann auch hier oben in den RDF eintippen. Also das, was ich hier eingetippt habe, ist genau, da steckt genau diese Datei hier dahinter. Parse-URI. Ja, da gibt mir jetzt verschiedene Repräsentationen meines Dokuments aus. Einerseits genau diese Triple-Darstellung, die ist ein bisschen größer. Das heißt, hier Subjekt, Prädikat, Objekt, meistens repräsentiert durch irgendwelche URIs, manchmal tauchen Literale, also Strings auf. Das hier, das sind sozusagen Platzhalter für anonyme Knoten, also Knoten, die keinen Namen haben. Muss man jetzt nicht weiter ins Detail einstellen, wieso da irgendwas drin steht. Dieses Programm braucht eine ID und es generiert dann halt irgendwelche zufälligen IDs, daher Generated ID, ARP, irgendwas. Das hier ist das Originaldokument. Und was dieser Validator auch kann, er kann das Ganze dann als Graph darstellen. Da sieht man dann relativ schön in die Struktur dieser Dokumente. Also hier die URI, die mich repräsentiert, hat einen Typ. Der Typ ist eine Person, Vorname, Nachname, Geburtstag, dann wohnhaft. Die Adresse, an der ich wohnhaft bin, die ist nicht durch eine eigene URI repräsentiert. Deshalb ist es ein anonymer Knoten. Deshalb steht also hier dieses Scan-ID. Und ja, so geht es dann weiter. Es ist vom Typ Adresse, Kartesestraße 21 in Ulm. Gut, damit kann ich jetzt Dokumente überprüfen. Eine andere Anwendung, die es so als Demo-Anwendung gibt, mit der kann ich zum Beispiel solche Daten, solche Faktenbasen browsen, also irgendwie durchstöbern. Das heißt, er zeigt mir einfach diese Daten, diese Informationen strukturiert an. Ich kann dann zum Beispiel schauen, welche Definitionen stecken da dahinter. Hier sehe ich dann auch diese Labels, diese Kommentare, die ich da vergeben habe. Das ist alles mit diesem kleinen Beispiel natürlich nicht so aufregend. Wir kommen nachher noch zu einem größeren Beispiel, wo man sieht, dass das Ganze durchaus auch Sinn, also in der Anwendung auch irgendwelchen Nutzen haben kann. Ja, es gibt Parser dafür, es gibt eine ganze Software-Package, mit dem ich solche RDF generieren und auswerten kann. Es nennt sich JENA 2, kommt von HP Labs. Was vielleicht auch noch interessant ist, es gibt eine weitere Anwendung, die auch von W3C kommt, das ist dieser ISA-Witz, RDF-Editor, damit kann ich also auch solche Faktennetze erstellen. Das heißt, wir können hier den RDF reinladen. Ich kann jetzt zum Beispiel neue Knoten hinzufügen. Sowas hier kann jetzt zum Beispiel eine Kante machen von hier, von meiner Adresse. Der lässt ein bisschen Sachen vergeben, die auch im Vokabular drin sind. Also müsste jetzt das Vokabular erweitern, dass es also zum Beispiel eine Eigenschaft Land gibt, bei Adresse und so weiter und so fort. Machen wir es mal dazu. Hier beziehungsweise eines wollte ich noch zeigen. Ein Pfeil. Das Ganze geht also auch mit deutlich größeren Faktennetzen. Hier zum Beispiel die Datenbank, die alle möglichen Eigenschaften über Speisen, Zusammenstellungen, Restaurants und so weiter modelliert. Nachteil ist, der muss jetzt einen ziemlich großen Graphenlayout und das dauert eine Weile. Ich lasse es mal im Hintergrund laufen, mache es mit den Folien weiter, dann können wir uns später das Ergebnis anschauen. Ja, wir haben es bisher gesehen, dieses RDF, ein RDF-Schema, damit kann ich relativ einfache Sachen machen. Wenn ich komplexere Vokabularien definieren will, dann verwende ich in Semantik Web OWL, das ist eben eine Ontologiesprache. Mit so einer Ontologie, also auch XML Schema, RDF-Schema beschreibt schon Ontologien, aber auf einem sehr einfachen Level. Mit so einer Ontologie beschreibe ich einen bestimmten Bereich. Zum Beispiel schreibe ich eben eine Ontologie über zum Beispiel Speisefolgen im Restaurant oder über Wein oder sowas. Das sind Beispiele über Zylinder oder über CPUs und über Rechner. Das wären also Sachen für Ontologien. Und das mache ich deshalb, weil wenn ich mich auf ein Vokabular geeinigt habe, dann kann ich Informationen, Fakten mit anderen Leuten austauschen oder auch aus verschiedenen Quellen zusammenführen. Das heißt, hier werden Konzepte definiert und Beziehungen zwischen den Konzepten. Und was OWL eben mehr kann als RDF-Schema, ich kann zum Beispiel solche Beziehungen zwischen Klassen genauer definieren. Ich kann zum Beispiel definieren, ich habe eine Person in Subklasse, die hat die Subklasse Mann und Frau, aber ein Mann kann keine Frau sein. Das wäre eben so eine Disjointness. Oder Kardinalität, ich kann beschreiben, eine Person hat genau eine Hauptadresse vielleicht, wenn wir ein Beispiel für diesen Adressen bleiben. Oder ich kann auch Äquivalenz beschreiben. Das wäre diese Geschichte, ich habe mehrere Vokabulare, diese mehreren Vokabulare sind so, verwenden unterschiedliche Begriffe, der eine sagt Street, der andere sagt Straße. Das kann ich mit OWL machen. Und eine ganze Reihe weiterer Dinge. Ja, und auch da, denke ich, zeige ich das am besten am Beispiel. Bevor wir da allerdings weitermachen, schaue ich mal, was mein User das macht. Ja, er hat es geschafft. Also das ist jetzt der Graph dieser Food-RDF. Schauen wir einfach irgendwo ein bisschen rein. Wir sehen schon, das ist recht kompliziert, das hat auch zum Layout ein bisschen gebraucht. Und hier wird zum Beispiel das Konzept eines Hühnchens definiert. Ein Truthahn und so weiter und so fort. Ja, was mache ich jetzt mit so einem Quatsch? Wenn man so wäre, definiert sich ein Hühnchen. Da gibt es tatsächlich sinnvolle Anwendungen, da wollte ich jetzt eine Demo zeigen. Das ist also ein sogenannter Wine Agent. Aufgabe von diesem Programm ist es, zu bestimmten Speisefolgen die passenden Weine zu empfehlen. Und da steckt eben genau diese Semantic Web Technologie dahinter. Ich kann das zum Beispiel hier unten anklicken: gekochte Flunder. Und ja, der Rechner ist immer etwas überlastet, es dauert eine ganze Weile, bis er zu einem Ergebnis kommt. Richtig. Also er empfiehlt mir hier also verschiedene Dinge. Aufgrund seiner Faktenbasis ist er zu einem Ergebnis gekommen, dass es ein trockener Wein dazu passt und so weiter und so fort. Und er empfiehlt mir zum Beispiel diesen Mount Adam Riesling. Ja, wie kommt er zu dem Ergebnis? Zunächst mal muss sich natürlich jemand die Arbeit machen, dieses ganze Wissen, was da dahinter steckt, irgendwie zu formalisieren. Zunächst mal, indem man erstmal solche grundsätzlichen Zusammenhänge klar macht, was ist ein Wein und so weiter. Dann muss man die Faktenbasis aufbauen, welche Weine gibt es, in welche Kategorien fallen die, ist es ein Riesling oder was anderes. Was passt zu einer Flunder dazu? Oder solche Sachen wie Flunder ist ein Weißfisch, was passt zu Weißfisch, etc. Und dann kann ich eine entsprechende Anwendung bauen, die also sowas geliefert. Ein paar Ausschnitte aus diesen RDF-Dateien. Ich habe hier also Food-RDF. Das definiert mir zum Beispiel einen Gang innerhalb eines Menüs, Meal Course. Das ist eine Unterklasse von einem Consumer-Befehl, also irgendwas, was man zu sich nehmen kann. Wird nochmal eingeschränkt. Meal Course hat also die Eigenschaft has food, hat also irgendwas zu essen dabei und zwar mindestens eines davon. Im Aperitif davor, wo es noch was zu trinken gibt, es wäre also dann kein Meal Course. Und dazu muss also Wein gereicht werden für jeden Gang. Das ist so modelliert. Und weiterhin ist definiert, dass also Meal Course keine trinkbare Flüssigkeit ist. Disjoint with, also ist disjunkt. Genau solche Sachen, wie man sich das sieht, kann ich also in UWL ausdrücken. Hier ein Ausschnitt aus der Wein-RDF, da ist zum Beispiel definiert, dass ein Wein die Unterklasse von trinkbaren Flüssigkeiten ist. Dann gibt es Einschränkungen. Ein Wein hat also einen Hersteller, Kardinalität, genau einen. Und der Hersteller muss ein Weingut sein. Dann hat er eine Farbe und so weiter. Ist irgendwo, kommt das aus irgendeiner Region, etc. etc. pp. Ja, wenn ich also dann mal so meine Anwendungsdomäne grob modelliert habe, kann ich dran gehen, konkrete Fakten in das System einzugeben. Wobei RDF eigentlich nicht unterscheidet zwischen Vokabular und Fakten. Das geht also nahtlos ineinander über. Hier wird zum Beispiel definiert, dass es einen weißen Fisch gibt, der Flunder heißt, dass es eine Klasse gibt, einen Menügang weißen Fisch. Es ist dann irgendwo da unten eine Unterklasse von Meal Course, die allerdings eingeschränkt ist. Also, beziehungsweise ja, der Bland Fish Course ist also eine Schnittmenge zwischen einem Gang, einem Essensgang, wobei als Food weißer Fisch gereicht wird. Und es gibt dann also ein Getränk dazu und dieses Getränk muss also ein, ich weiß nicht, wie man das dann korrekt übersetzt, ich weiß nicht, wie würde der Weinkenner sagen, zu Flavor, Geschmack, einen delikaten Geschmack haben. Ja, also ich habe es nicht geschrieben, das ist ein Beispiel von Wegleit, sehe ich, das ist sicherlich nicht Wein gewählt, weil ich ja absolut überhaupt nicht mehr auskenne. Aber wir nehmen es mal so hin. Ja, hier gibt es also jetzt eine Beschreibung zu dieser Wine-Flavor. Das ist ein Untergrund von des Geschmacks. Und es gibt also hier die möglichen Werte, delikat, moderat oder stark. Ein trockener Riesling ist also nach deren Definition hier delikat. Und irgendwo anders steht dann geschrieben, dass es zum Beispiel einen trockenen Riesling gibt, der Mount Adam Riesling heißt, der kommt aus Südaustralien, ist trocken und hat also erfüllt alle Eigenschaften, die wir also für unsere Flunder brauchen. Ja.
Ist das dann überhaupt XML-konform, wenn im selben Dokument Text definiert und hinterher dann gleich verwendet
wird? Was heißt definiert?
Hier unten wird ja definiert, dass es dafür einen Riesling gibt und kommt dann dazu mit, oder muss ich das falsch verstehen?
Ja, ich meine, XML, also XML als XML, da kannst du ja Elementnamen verwenden und vergeben, wie du lustig bist. Also XML stört das erstmal überhaupt nicht. Dann würdest du natürlich normalerweise hergehen bei XML mit zum Beispiel XML-Schema oder einer DTE das Ganze ein bisschen einschränken, deine Dokumentenklasse. Das passiert bei RDF nicht. Das heißt, es gibt keine DTD, in der du jetzt definierst, drei Riesen, sondern die Aufgabe hat RDF-Schema. Aber RDF-Schema, da stört sich also nicht dran, wenn du hier Klassen definierst, die dann später irgendwo wieder auftauchen. Das ist dann eine Sache natürlich für einen RDF-Parser, dass er damit umgehen können muss. Aber der RDF-Parser muss sowieso leistungsfähiger sein als ein normaler XML-Parser, weil er einfach diese ganzen Namensräume, diese ganzen Ressourcen, URIs und so weiter eh alle noch verarbeiten muss. Der muss sowieso vielfältige Rückbezüge, Vorwärtsbezüge und so weiter auflösen können. Also das stört den an der Stelle überhaupt nicht. Es ist auch überhaupt nicht gesagt, dass ein RDF-Parser die Gültigkeit von einem Dokument bezüglich einem RDF-Schema überprüft, das machen die meisten noch nicht. Das heißt, ich kann da zwar definieren, dass es einen drei Riesling gibt und sage aber dann irgendwo später, mache später eine Aussage, die da komplett dagegen läuft. stört die meisten Praxen. Gut, ja, dann kann ich, wie gesagt, das, was ich in der Demo gezeigt habe, machen. Ich kann also sagen, für diese Flunder, da erkennt er jetzt also schon, das ist ein weißer Fisch. Dann kommt er also zu der Aussage, dass es also sich anhand seiner Regeln eben mit trockenem Wein und so weiter und so fort verträgt und schlägt mir hier verschiedene Exemplare vor, die also diese ganzen Anforderungen erfüllen. Ich kann jetzt noch auf Y klicken und dann sagt er mir auch, anhand welcher Regeln er zu diesem Ergebnis gekommen ist. Wie gesagt, das dauert alles ein bisschen. Ich mache schon noch weiter, mal später vielleicht nochmal dazu schauen. Ja, was kann ich jetzt mit RDF Hautstand heute machen? Viele von uns verwenden RDF heute schon, ohne dass sie es merken. Viele Leute lesen beispielsweise irgendwelche Informationsseiten, irgendwelche Newsseiten im Internet nicht mehr über die HTML-Seiten, sondern verwenden sogenannte RSS-Feeds und RSS-Clients, um zum Beispiel die neuesten Nachrichten über ICD oder so zu lesen. Und hinter diesem RSS steckt eine RDF-Anwendung. Ursprünglich wurde das ganze 97 von Netscape entwickelt, hieß damals Rich Site Summary. Mittlerweile wird das Akronym teilweise auch anders aufgelöst, RDF Site Summary, Really Simple Syndication. Um es komplett kompliziert zu machen, gibt es also RSS-Versionen mit RDF und ohne RDF. Das Ganze hat sich also so entwickelt, 1997, als das Ganze angefangen hat, gab es bei Netscape einen, der ganz maßgeblich auch an der Entwicklung von RDF mitgearbeitet hat, das ist nämlich auch schon so alt. Und der war natürlich entsprechend RDF-Fan und hat mit allem, was man so gemacht hat, RDF verwendet. Zum Beispiel bei dieser News-Channel-Technologie RSS. Nun ist aber Netscape irgendwann ja nicht direkt pleite gegangen, aber von AOL aufgekauft worden. Und plötzlich waren solche exotischen Forschungsaktivitäten mit RSS erstmal vollkommen unwichtig und wurden also aus der Agenda gestrichen. Und dann sind andere hergegangen und haben also dieses RSS weiterentwickelt. Die haben dann aber eine Version gebaut, die nannten sie dann RSS 2, aus der sie aber aus der sie RDF sozusagen wieder rausgeschmissen haben und haben es dann als einfache, normale XML-Anwendung gebaut. So kommen also, ja, mittlerweile ist man sich aber in der Standardisierung soweit einig, dass es mit RDF doch schöner wäre und man entwickelt es also diese RDF-Variante wieder weiter. So kommt es also, dass es also ein RSS 1.0 gibt mit RDF, ein RSS 2.0 ohne RDF, wobei übrigens das RSS 2.0 quasi veraltet ist und das RSS 1.0 mit RDF sozusagen der heutige Standard ist. Aber ist generell ein bisschen Chaos im Bereich, also teilweise inkompatible Versionen. Ja, so eine Nachrichtenquelle nennt man dann RSS-Feed, eine Anwendung, die also solche Nachrichten dann verarbeitet in einem RSS-Aggregator. Da gibt es verschiedene Varianten, wie ich solche News darstellen kann, gibt es eigene Klienten, manche Browser können das zum Beispiel in irgendwelchen Sidebars integrieren oder es gibt auch Websites, die sowas dann präsentieren. Hier ein einfaches Beispiel, das ist jetzt noch die Variante ohne RDF, wie sowas ausschaut, so ein, also hier Title Earth Invaded, so ein Nachrichtenelement oder so eine Nachricht hat einen Titel, dann gibt es einen Link auf eine Webpage, wo dann die vollständige Information liegt und es gibt eine Kurzbeschreibung. Gut. Hier ein paar Beispiele, das ist eine Mozilla Sidebar, mit dem ich solche RSS-Feeds verwalten kann. Das hier ist eine Webpage, wo ich dann auf der Webpage mir solche Sources anzeigen und auch anschauen kann. Hier RSS-View, das ist ein Standalone-Client, mit dem ich auch mir eben RSS anschauen kann. Hier mal noch ein vollständiges Beispiel, das habe ich von der Tagesschau-Homepage geklaut, tagesschau.de. So sieht dann RSS mit RDF aus, also es ist wieder geklammert in dieses RDF. Dann gibt es den Channel, das ist hier, das ist also der Nachrichtenkanal. Der Channel hat einen Titel, hat einen Link, ich kann auch Bilder hinzufügen. Diese Bilder erscheinen dann zum Beispiel hier oben im Client. Allgemeine Beschreibung über den Kanal und dann kommt eine Liste von Nachrichten von Nachrichten-Items, die also in diesem Kanal enthalten sind, und später folgen dann diese einzelnen Items nochmal mit Kurzbeschreibung, nochmal Link, Titel und so weiter. Ja, das nur so als Kurzüberblick zu RSS. Andere Technologien, die RDF verwenden, kommen witzigerweise auch letztendlich aus dem Hause Netscape. Also da muss es ein Netz von RDF-Fans gegeben haben. Und als wir irgendwann angefangen haben, einen Nachfolger von ihrem Netscape zu bauen, der dann irgendwann nicht mehr weit, also nicht mehr innerhalb der Firma weiterentwickelt wurde, sondern an, ja, sozusagen an die Open-Source-Gemeinschaft outgesourced wurde, und heute Mozilla heißt, da haben sie nämlich auch RDF verwendet. So haben sie RDF verwendet, um Strukturen in ihrer Benutzeroberfläche zu beschreiben. Also RDF, Azure Mozilla und auch alles, was du von sonst so abhält, wie Thunderbird oder so, oder Phoenix, Firebird, Entschuldigung, verwendet zur Beschreibung der Oberfläche diese Extensible User Interface Language, XUL. Und innerhalb von diesem XUL kommt so RDF zum Einsatz. Vielleicht noch was zum Thema XUL. XUL ist eine XML-Anwendung. Als XML-Anwendung hat sie eine Namensraum-UI. Wenn man sich diese Namensraum-UI anschaut, dann sieht die ziemlich seltsam aus. Mozilla.org, Keymaster, Gatekeeper, there's only Zoom. Kennt vielleicht noch der eine oder andere den Ghostbusters-Film? Da gab es also irgendwie so ein böses Wesen, das war eine Welt, das hieß Zoom. Und irgendwie müssen die Leute bei Mozilla oder bei Netscape ziemlich schräg drauf gewesen sein. Jedenfalls, als sie dann hier Zoom hatten, dachten sie, das hört sich doch so ähnlich an. Und haben dann also hier irgendwelche Begriffe aus dem Film Keymaster, Gatekeeper in die Namensraum-URI eingebracht. Also wenn man sich so ein paar Sachen anschaut, was bei denen so entstanden ist, muss man sagen, die Firma, die Jungsleute, müssen irgendwie ziemlich schräg drauf gewesen sein. Das hat echt Spaß gemacht, haben dort zu arbeiten. Gut, aber das ist also mal am Rande. Wir haben in dieser Zoom, in dieser User Interface Language kann ich beispielsweise schreiben, da gibt es Fenster, dann kann ich hier irgendwelchen JavaScript-Code einbinden, in dem Fenster gibt es Buttons, Knöpfchen, wenn der Knopf gedrückt wird, dann wird irgendwelcher JavaScript-Code ausgeführt. Ja, dann kann ich hier unten auch baumartige Strukturen beschreiben. Solche baumartigen Strukturen treten in Mozilla oder in Firebird oder so, zum Beispiel dann auf in diesen Konfigurationsmenüs. Da kann ich also verschiedene Rubriken aufklappen, zuklappen. Ich zeige es mal kurz. Wenn ich hier Options aufmache, Advanced, dann gibt es hier so irgendwelche Listen. Und sowas taucht also an verschiedensten Stellen im Client auf. Und was in solchen Listen drin steht, das kann ich in RDF beschreiben. Zeig mal eine Anwendung. Also das hier ist genau dieses, ist so ein Zoom-File. Und da kann ich jetzt zum Beispiel hier irgendwelche, also eine Hierarchie von irgendwelchen Nachrichtenmeldungen zeigen lassen. Hier oben habe ich die zwei Knöpfe, das ist ein New-Browser, macht ein neues Fenster auf. Show, geht eine Alertbox auf, aber insbesondere eben, was hier in diesen Listen auftaucht, das wird eben mit RDF beschrieben. Das wird eingebunden, was wir schon hier, postings.rdf, und wird dann hier über ein paar URIs verknüpft, wenn ich also nur ein paar Postings.rdf. Dann ist das eben wieder so ein Zeichensatz ein bisschen größer machen, sondern es war eigentlich nicht so wichtig. Dann ist das eben wieder so ein RDF-Dokument, was solche Aussagen beschreibt. Also auch da begegnet man RDF. Wo begegnet man RDF noch im Internet? Beispielsweise bei Creative Commons, kennt ihr wahrscheinlich viele hier im Raum, Creative Commons geht auf den Stanforder Jura-Professor Lawrence Lessig zurück. Und er versucht also, so ein Lizenzmodell weltweit zu etablieren, bei dem ich also relativ fein abgestuft sagen kann, wenn ich irgendwas erschaffen habe, sei es Musik, sei es ein Text, was auch immer, Bilder, dann dürfen andere etwas damit machen. Sie dürfen es zum Beispiel weiterverwenden, aber sie dürfen es vielleicht nicht kommerziell nutzen. Also solche Dinge kann ich damit ausdrücken. Und dazu, das hätte ich eigentlich an der Stelle nochmal. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf meiner Webpage solche Informationen, solche Bilder etc. anbiete, dann kann ich also hier hergehen und kann bei Creative Commons sagen, was soll denn mit meinen Informationen, mit meinen Daten möglich sein. Ich kann zum Beispiel sagen, nein, kommerziell will ich nicht, dass die verwendet werden. Ja, man darf sie weiterverarbeiten, weiter bearbeiten und die Lizenzbedingungen erhalten bleiben. Das Ganze gilt für Deutschland, welches Format, das sind jetzt vielleicht irgendwie Bilder. Lizenzvertrag auswählen. So, dann bietet er mir hier unten sozusagen einen HTML-Schnipsel an, mit dem ich, den kann ich auf meine Seite draufpacken und dann können Leute anhand von dem, und dann taucht dann sowas hier auf, nachlesen, welche Bedingungen an diese Daten, an diese Bilder geknüpft sind. Und oh Wunder, wenn er so runtergeht, die genauen Lizenzbedingungen sind in RDF beschrieben. Schaut also hier unten an, RDF, hier habe ich es mal ein bisschen größer, das ist also, da muss ich noch ausfüllen, über welche, über die URI von dem Objekt, zum Beispiel von dem Bild, für die das gilt, dann werden hier, so wie weiter geklickt, wird diese Ressource, dieses Datenobjekt beschrieben. Hier geht es zum Beispiel um die Folien zu meiner Vorlesung Web Engineering und so weiter und so fort. Wer hat die erzeugt, etc. Und dann hier unten wird beschrieben, unter welcher Lizenz sie steht. Jetzt könnte ich zum Beispiel, wenn sich das Semantikwerk mal durchgesetzt hat, könnte ich zum Beispiel irgendwann hergehen und könnte in der Bildsuchmaschine sagen, such doch nach Bildern, die einen Sonnenaufgang zeigen und die eine Lizenz haben, dass ich die bei mir weiterverwenden darf. Das ist das, was mir zum Beispiel der Google-Bildersuchdienst heute noch nicht liefert. Was aber durchaus eine sinnvolle Anwendung wäre und was, wie gesagt, mit solchen Metadaten, solche Zusatzdaten, die ein Computer verarbeiten kann, ich glaube, das ist in dem Web relativ leicht zu realisieren wäre. Letztes Beispiel nennt sich Forth, Friend of a Friend, ist auch mehr so eine Demo-Anwendung. Da beschreiben, also die Idees, Leute beschreiben persönliche Profile für sich selbst. Da wollte es jetzt den datenschutzorientierten Leuten hier im Raum die Fußnägel hoch. Wie auch immer, wenn man es also macht, dann schreiben hier unter anderem auch irgendwelche Freunde. Und wenn man es also viele solcher FOAF-Files zusammensammelt, da gibt es dann Suchmaschinen und so weiter, dann kann ich also zum Beispiel recherchieren, wer kennt wen und wer ist mit wem befreundet und kennt nicht über fünf Ecken jemanden, der mit keine Ahnung, mit der Queen von England befreundet ist, oder solche Dinge. Im Prinzip ist es nichts anderes als das, was solche Freundschaftssuchdienste wie Stay Friends und Co., die zurzeit alle relativ populär sind, wo man also nach verflossenen Schulfreunden und so weiter suchen kann, was die kommerziell und zentral anbieten. Auch die haben im Prinzip Datenbanken über wer kennt wen und wer war mit wem auf der Schule. Nur machen die das kommerzielles Geschäftsmodell. Die sammeln die Daten ein, die behalten die Daten in ihrer Datenbank und drücken sie nicht raus und wollen letztendlich damit Geld verdienen. Das wäre sozusagen die dezentrale Alternative, wenn man sowas haben will. Jeder schreibt sich seine Datei. Die Dateien sind untereinander verlinkt, legt die auf den Server. Und dann gibt es irgendwelche Spiders, also Suchmaschinen, die diese Daten zusammensuchen. Das ist im Prinzip eben genau die Idee des Semantic Web, Faktenwissen nicht irgendwo zentral zu haben, sondern dezentral im Netz zu verteilen. Das ist an der Stelle natürlich eigentlich ja, datenschutzrelevante Aspekte gibt, können wir an der Stelle, denke ich, mal ausblenden. Letztes Beispiel, wo RDF Daten allgemeiner verfügbar machen kann. Music Brains, es gibt ja so CDDB und solche CD-Datenbanken im Internet mittlerweile einige Varianten davon. Und es gibt eine, die nennt sich Music Brains, das ist so ein CD-Metadatenservice auf RDF-Basis. Auch da kann ich in Form von RDF Informationen rausziehen, zum Beispiel über ein Album, Tobias Bass 2 von meinem Lieblingsmusiker, Leute, die mich ein bisschen länger kennen, die kennen auch die CD. Es gibt drei CDs, die haben einfach unterschiedliche CD-IDs mit dem Titel Release Type, Release Status, wann wurde es veröffentlicht und so weiter. Also solche Informationen kriege ich daraus. Und auch da, wie gesagt, es gibt solche Sachen zuhauf an anderer Stelle. Es gibt CDDB und andere Dienste im Internet, die machen genau das Gleiche, aber in eigenen Formaten. Und richtig Sinn machen solche Sachen erst dann, wenn ich hergehen kann und kann solche Informationen verknüpfen. Ich kann zum Beispiel mir raussuchen lassen, was ist die Lieblingsmusik meiner Freunde, nämlich FOAF und CDDB oder dieses Music Brains in einer gewissen Form kombinieren kann. Also solche weitergehenden Anfragen werden dann halt vielleicht irgendwann mal möglich sein. Ja, was tut sich heute im W3C im Bereich Semantic Web? Das ist, was ich jetzt dargestellt habe, ist so quasi heute State of the Art. Wo wird RDF, wo wird das Semantic Web verwendet? Man sieht, das sind alles relativ einfache und gekapselte und isolierte Anwendungen. Es wird wahrscheinlich eine ganze Weile dauern, bis da dann wirklich mehr draus erwächst. Ja, wo wird momentan noch daran gearbeitet? Es wird daran gearbeitet an diesen höheren Ebenen in diesem Schichtenmodell. Zum Beispiel wird an der RDF Rule Language gearbeitet, wo ich also so If-Condition, Then Conclusion Sachen modellieren kann. Das ist eine ganz einfache Logiksprache. Dann wird gearbeitet an RDF Data Access. Da geht es darum, dass ich über solche Faktenbasen Anfragen formulieren kann. Das ist quasi eine Art SQL für RDF, dass ich also Suchanfragen in einer standardisierten Sprache stellen kann. Und wie gesagt, was momentan noch ziemlich offen ist und heiß diskutiert ist, im Bereich Trust Security. Also, welche Aussagen ziehe ich überhaupt für meine Schlüssel heran? Wem vertraue ich, dass er zu einem bestimmten Thema eine bestimmte Aussage macht? Ich will auch nicht Leuten nur global vertrauen, weil, ja, also, wenn zum Beispiel Herbie eine Aussage in Country-Music macht, dann glaube ich dem wahrscheinlich, wenn er eine Aussage macht über, ja, keine Ahnung, japanische Küche, dann weiß er nicht so recht, wo ich das dann glauben will. Also so muss ich muss also relativ diese Vertrauensmodelle relativ detailliert modellieren können. Die Frage ist, wird das dann überhaupt jemand machen? Also meine, es ist schon die Frage, ob überhaupt viele Leute RDF-Daten erzeugen werden. Und wenn die Leute dann zusätzlich zu den Daten noch irgendwelche Vertrauensmodelle aufwendig erstellen und pflegen müssen, und die Frage, macht das dann überhaupt noch jemand? Andere Frage in dem Kontext, jetzt stelle ich meine Daten, versuche ich meine Daten zur Verfügung zu stellen, will ich, dass das wirklich jeder, dass da jeder drauf zugreifen kann, oder will ich das vielleicht in einem kleineren Kontext halten? Das sind also alles Dinge, die noch relativ offen sind. Wenn es dann irgendwann mal funktioniert, in ferner Zukunft, das müssen wir und vergessen, Podium stecken. Dann wird vielleicht irgendwann mal was gehen, was Apple schon vor vielen Jahren mit unserem kleinen Filmchen vorweggenommen hat oder mal antizipiert hat. Und den möchte ich jetzt einfach noch als Abschluss zeigen, weil sowas hier zu machen. Da braucht man nämlich unter anderem irgendwie ein verteiltes System zur Wissensrepräsentation. Ist okay, ja, ich wollte noch einen Vollbildmodus machen. Okay, also lass uns laufen und kurz Licht aus.
To 100,000 acres per year. No problem. The next time I'm in Berkeley, you're buying the dinner.
Dinner, right.
See ya, 4:15.
Bye-bye.
While you were busy, your mother called again to remind you to pick up the birthday cake.
Fine. Prince of Freude.
Now printing.
Okay, I'm going to lunch now. If Kathy calls, tell her I'll be there at 2 o'clock. Also, find out if I can set up a meeting tomorrow morning with
Bobby. Enjoy your lunch. Hello, Professor Bradford is away at the moment. Would you like to leave a message?
Michael, this is your mother. I know that you're there. I'm just calling to remind you.
Ja, also wenn Apple die Benutzeroberfläche rausbringt, dann kaufen wir auch nicht. Gut. Also so viel dazu, wie gesagt, man sieht glaube ich recht gut für all dies, damit irgendwann mal intelligente Assistenten all diese Suchfunktionen durchführen können. Da reicht das heutige World Wide Web nicht, sondern ja, da muss es eine Semantik geben, ob es das jemals geben wird, das ist genauso sicher oder unsicher, wie ob es jemals solche intelligenten Assistenten gibt. Weiß man heute nicht. Aber man kann auch heute schon, wenn man gesehen hat, einige sinnvolle Sachen mit der ganzen Technologie machen und das wird sicherlich weitergehen. Ja, Fragen zu dem Thema.
Inwiefern spielen da KI-Konzepte mit rein?
Also die KI. Das Ganze ist natürlich Wissensrepräsentation und dann daraus abgeleitet automatisches Schlussfolgern und Beweisen ist natürlich alles, das ist ein Kerndomäne der KI. Und die KI hat sich natürlich, oder viele im Bereich der KI haben sich jetzt natürlich auch auf dieses Buzzword-Semantic-Web gestürzt, weil es interessant ist und weil es da Forschungsmittel gibt. Also, Berners-Lee hat da jetzt einfach eine Lawine losgetreten und es macht halt wieder das. Letztendlich machen die Leute auch nichts anderes, wie das, was sie früher gemacht haben. Logisches Beweisen schließen und so weiter, aber halt jetzt im verteilten Umfeld. Ob man dazu dann wirklich RDF braucht oder nicht. Auch zum Beispiel Datenbanken machen jetzt viele Leute in dem Bereich. Datenunifikation, Speichern und solche Sachen. Nationalen Datenbanken und so weiter. Also da spielen mittlerweile viele Disziplinen dran. Im Kern, ich denke, das habe ich gezeigt, die Grundtechnologie des Semantikwerks ist ja erstmal relativ trivial. Und dass man da jetzt natürlich beliebig viel oben aufbauen kann aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, ist ja auch gewollt. Aber ja, klar, also die Anwendung, die müssen aus der KI-Ecke kommen. Aber letztendlich sind es in vielen Bereichen auch Anwendungen, die vorher schon da waren. Also, das mit diesem Wein-Portal, also das ist letztendlich ein klassisches Expertensystem, das es seit 20 Jahren gibt. Und wie gesagt, spannend wird das Ganze nicht, wenn ich eine einzelne Anwendung baue, die jetzt halt mit RDF statt mit einem proprietären Format Weine empfiehlt. Spannend wird das Ganze, wenn wirklich mal solche Systeme vernetzt laufen. Wenn ich mir, keine Ahnung, die Weinempfehlungen von irgendeinem Luxus-Gourmet-Tempel bei mir zu Hause auf den Rechner laden kann und dann mir mein Rechner den gleichen Wein empfiehlt wie der Chefkoch da irgendwo, keine Ahnung, will.
Wenn das vernünftig funktioniert, brauche ich ja eigentlich wieder so zentrale Indizierungen.
Auch wiederum irgendwelche Möglichkeiten auf dieses RDF zuzugreifen. Natürlich brauche ich dann Suchmaschinen. Sicherlich nur, dass diese Suchmaschinen eher leistungsfähiger sein können, als das, was Google heute liefert.
Aber die eigentliche Suchfunktion, das findet man sozusagen wieder zentral auf der Suchmaschine statt, oder diese Daten
hier zusammen? Die Suche, das ist, denke ich, noch offen. Ich meine, in diesem Fremder für Fremdfeinde. Da kann ich natürlich eine zentrale Suchdatenbank haben, die einen Index hat und die Fragen Kanal hinaus, würde mir vorstellen, ich habe irgendwie von diesen Lokale angewendet, die hätten dann vielleicht nicht gekennten Agenten, keine Ahnung was, und die folgt dann einfach diesen Links sozusagen durchs Netz. Das ist, denke ich, noch relativ offen, da wird es sicherlich beides geben. Aber es stimmt natürlich, wenn dieses RDF irgendwo falls im Quer der Weltgeschichte rumliegt, dann muss man das irgendwie indizieren für viele andere, die sicherlich auch zusammentragen. Dafür wird es Suchmaschinen geben, da wird es weitergeben, die das Netz durchforsten und so die Sachen zusammenziehen.